Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Ihr Ziel ist unser Antrieb, gemeinsam für eine grüne maritime Zukunft.
Der Hansa-Podcast.
Moin zur neuen Folge des Hansa-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Andreas Menzel, Geschäftsführer für Deutschland und Benelux beim britischen Projekt Logistica Transglobal Projects, TGP. Moin, Herr Menzel.
Moin, moin. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Menzel, Sie sind nun seit knapp 4 Jahren bei TGP, nachdem Sie von der Deugro-Gruppe gewechselt sind. Wenn ich das recht erinnere, hieß es seinerzeit, dass Sie die Wachstumsstrategie in Deutschland mit vorantreiben sollen. Wie ist es denn gelaufen seitdem? Ist TGP gewachsen oder wie waren so die ersten Jahre für Sie?
Ja, man kann, glaube ich, jetzt nach 3,5, 4 Jahren ganz gut sagen, das hat geklappt. Wir sind nicht nur im deutschen Markt, sondern auch im Benelux, wo wir im vergangenen Jahr eine eigene Niederlassung gegründet haben, gut gewachsen. Wir betreuen allerdings auch von Deutschland heraus die europäischen Anrainer bis nach Skandinavien hoch. Und insgesamt muss man sagen, ist unser Wachstumskurs nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, würde ich jetzt einfach mal behaupten, über der Branche.
Wachstum heißt in dem Sinne mehr Volumen oder wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie sagen, dass Sie gewachsen sind?
Sowohl von der Personalstärke aus sind wir kontinuierlich gewachsen, als eben auch vom Umsatz, von der Rentabilität. Und dementsprechend, das sind jetzt keine Kennzahlen, die wir selber intern analysieren, aber von der, sag ich mal, bewegten Ladung her sollten wir eigentlich auch gut zugelegt haben. Zumindest können wir auch sagen, wir haben einige neue Kunden dazu gewonnen.
Wenn Sie dann jetzt Stand jetzt schauen, Sie sind gewachsen, soll es denn noch weiteres Wachstum geben? Also ist diese Strategie jetzt erstmal sozusagen als Zwischenschritt abgeschlossen oder wo soll die Reise noch hingehen für TGP in Deutschland?
Nein, also wir wollen schon noch ein bisschen weitermachen. Wir sind da noch nicht auf dem Level, wo wir uns mit zufrieden geben. Das glaube ich, kann man so sagen. Und dementsprechend haben wir für die nächsten 3 bis 5 Jahre noch ziemlich viel vor und haben auch schon einige Ideen, die wir da ausgearbeitet haben oder zumindest im nächsten Jahr weiterhin ausarbeiten werden.
Da können Sie davon erzählen, was für Ideen sind das denn?
Ja, das würden Sie gerne wissen.
Ja.
Es ist noch nichts Spruchreifes dabei, aber wir wollen natürlich weiter im Personal investieren. Wir wollen uns da weiter ausbauen, ein bisschen breiter aufstellen auch. Das heißt, in vielleicht Fachbereichen, in denen wir vielleicht noch nicht ganz so aktiv sind, wie wir das sein könnten. Vielleicht auch Kunden ansprechen, die wir aktuell noch gar nicht so ansprechen wollen und auch noch gar nicht ansprechen können. Und dementsprechend, glaube ich, ist das eine spannende Idee. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern eben auch weltweit.
Einmal ganz kurz muss ich noch nachhaken, wenn Sie sagen, in Bereichen, in denen Sie noch nicht aktiv sein wollen oder sind. Was kann man sich da ungefähr vorstellen? So Industriebereiche oder in welche Richtung könnte das dann gehen?
Ja, wie glaube ich, ganz gut bekannt ist, kann man sagen, dass in einigen Bereichen einfach ein gewisses Know-how einfach da sein muss. So, ich will nicht sagen, dass wir das noch nicht haben, aber vielleicht noch nicht in der Tiefe oder wir haben einfach die Ressourcen nicht verfügbar, die sich dann so detailliert darum kümmern können und kümmern müssen, wie das eben notwendig ist, um in diesen Feldern aktiv zu sein oder erfolgreich zu sein oder erfolgreicher zu sein, als wir das aktuell sind. Das können ganz spezielle Industrie-Verticals sein oder das können eben auch Investitionen in Länder sein, wie das eben zuletzt in Benelux der Fall war zum Beispiel. Das ist, glaube ich, ja bekannt. Und dementsprechend muss man da eben einfach immer abwägen, wo kommt hier was Neues, wo kommen hier neue Möglichkeiten, die da entstehen und wo kann man dann eben auch weiter investieren.
Wenn Sie da auf das Geschäft schauen oder wenn Sie uns einen Einblick in das Geschäft geben mögen, wir sind ein Schifffahrtsportal, Sie sind haben zu Beginn Ihrer Karriere auch eine Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann gemacht, deswegen die Frage, welchen Anteil macht denn die See, also die Schifffahrt in Ihrem Geschäft aus?
Ja, es gibt ganz, ganz wenig Projekte tatsächlich, die überhaupt keine Schifffahrtskomponente haben. Und ich würde sogar eher sagen, dass ein Großteil der Projekte tatsächlich auch einen großen Anteil an Schifffahrtskomponenten hat. Sei das jetzt der Umsatz oder die Transportrouten. Wir haben natürlich weiterhin einen großen Bedarf an Transporten von Gütern, nicht nur aus Asien nach Europa, sondern auch intraeuropäisch zum Beispiel, aber auch in Richtung USA. Das heißt, die Warenströme sind weiterhin natürlich da und können und müssen im großen Umfang eben auch über die Seewege bestritten werden.
Und wenn Sie nicht auf See sind, sondern im Hinterland sind, gibt es oder machen Sie da auch viel mit dem Binnenschiff oder sind Sie dann eher auf der Straße oder der Schiene unterwegs?
Ja, die Infrastruktur, auch da wieder nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit, gibt uns da schon oder stellt uns da jedes Mal wieder vor Herausforderungen. Und dementsprechend müssen wir natürlich immer zusehen, dass wir entweder den nächstgelegenen Seehafen irgendwo ansteuern können oder eben dann durch die Binnenwasserstraßen sozusagen zu der nächsten Keimauer kommen. So dass wir dann gerade bei den Schwerkomponenten, ob das Module sind oder ob das andere Großkomponenten sind wie Transformatoren oder ähnliches, dass wir dann letztendlich so weit wie möglich ins Hinterland kommen, um dort eben dann den Anteil an Straßentransporten oder Bahntransporten eben so gering wie möglich zu halten.
Weil da auch die Herausforderung für so einen Schwertransport über große Ladung etc., Transformatoren, Windenergiekomponenten etc., herausfordernder ist, würde ich jetzt mal schätzen. Selbst auf dem Binnenschiff ist es natürlich herausfordernd, aber dafür muss vielleicht keine Straße gesperrt werden oder ähnliches oder Brücken gestützt werden, weil sie nicht halten würden sonst. Also auf der Wasserstraße könnte man sich zumindest vorstellen, ist die organisatorische Herausforderung vielleicht nicht ganz so groß.
Genau, richtig. Also okay. Wir haben gerade auf den Straßentransporten, das ist auch nichts Neues, was ich erzähle, sind die Genehmigungsprozesse zum Teil einfach mehrere Monate, bis hin zu 12, 14 Monaten, die wir schon erlebt haben in der Vergangenheit, dauert das Ganze. Und natürlich jeder Eingriff in die Straßeninfrastruktur kostet auch sehr, sehr viel Geld. Dementsprechend versucht man das natürlich zu vermeiden, aber es ist teilweise eben unausweichlich.
Einmal noch zurück zum Seegeschäft. Haben Sie da bestimmte Ladungsarten als Schwerpunkt? Also zum Beispiel Windenergiekomponenten oder eher so aus der Öl- und Gasindustrie? Also gibt es da etwas, was einen sehr großen Anteil im TGP-Geschäft ausmacht?
Ja, wir sind sicherlich in verschiedenen Service-Verticals zu Hause. Ja, da gehört irgendwo der Mining-Sektor mit rein. Da gehört aber auch der Infrastruktursektor mit rein. Power and Renewables gehört da sicherlich auch mit rein. Das ist relativ vielschichtig. Oil and Gas ist sicherlich ein Thema, was uns noch über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte oder ziemlich sicher sogar über Jahrzehnte weiterhin begleiten wird. Aber auch der Transport für, sag ich mal, Equipment oder Teile für erneuerbare Energie sind nicht nur Windkraftanlagen oder Solarpaneele, sondern das sind auch Transformatoren und das ist natürlich auch die Investition in die Netze, auch das wieder weltweit. Und das ist sicherlich auch ein Feld, in dem wir recht aktiv sind.
Spielt die deutsche Industrie, also die produzierende Industrie, für Sie da eine große Rolle? Export von Maschinen etc.?
Ja, auch das, exportseitig. Was wir allerdings auch so ein bisschen sehen in den vergangenen Jahren, ist, dass es wieder mehr europäische Projekte gibt. Und da ist das Ganze, wir haben jetzt einige Projekte, wo wir auch auf einmal als Import-Projektspediteur tätig werden, was sicherlich in der Vergangenheit deutlich weniger war, als es jetzt der Fall ist. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Güter, die eben aus Asien kommen oder eben auch aus Europa, das heißt, innereuropäisch transportiert werden, wo dann auch wieder der maritime Weg eingeschlagen wird für den Transport zum nächsten Seehafen und wo dann eben innereuropäische Transporte stattfinden. Das ist sicherlich ein bisschen was, wo in den letzten 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren ein gewisses Umdenken stattgefunden hat, weil man einfach viel mehr, ja, weil man eben auch einfach Importprojekte hat.
Was kann man sich denn dann vorstellen als Import? Sind das dann die zum Beispiel die Windenergieanlagen aus China, die dann kommen? Oder was wird dann für einen Importlogistiker dann wichtig für Europa, für Deutschland auch?
Ja, das können Chemieprojekte sein, das können Petrochemieprojekte sein, das können Power erneuerbare Energienprojekte sein. Einige Komponenten werden eben so stark nachgefragt, auch Schwergutkomponenten, dass hier einfach gerade einige Werke komplett ausgelastet sind und das auf die nächsten 3 bis 5 oder 7 oder 10 Jahre sogar. Und dementsprechend muss man immer schauen, wo kann ich hier überhaupt zu welcher Kapazität einkaufen? Und dann ist es ein ganz einfaches Rechenexempel, ob ich eben einfach 2 oder 3 Jahre warte, um ein Produkt in Europa herzustellen oder in Deutschland herzustellen oder eben zukaufe aus Südamerika oder Nordamerika oder aus anderen Ländern.
Und da gibt es schon ein Schiff, den Sie feststellen können bei Ihnen?
Ich würde vielleicht gar nicht sagen großer Shift, sondern vielleicht Ja, also wir haben einfach andere Möglichkeiten. Wir haben einfach andere, wir können ein bisschen was anderes anbieten. Anderes Produkt vielleicht in dem Sinne, wo man früher gesagt hat, okay, aus Deutschland heraus werden die Ladungsströme kontrolliert. Sehen wir halt da aktuell leider auch, dass wir, was heißt leider, aber wir sehen aktuell auch, dass immer mehr Ware eben im Ausland kontrolliert wird. Und wir Projekte im Ausland gewinnen, die wir dann in Deutschland abwickeln, was sicherlich in den vergangenen Jahren eher dann auch mal andersrum der Fall war.
Spielt Nordamerika da eine große Rolle für Sie?
Ja, auch in Nordamerika haben wir ordentlich investiert in den vergangenen Jahren, sind da auch ordentlich am Wachsen, haben da auch ein paar gute Projekte an Land gezogen, die dann auch wiederum dafür sorgen, dass unsere weltweiten Büros beschäftigt sind. Das bedeutet für uns, ist so ein Projekt, ein ideales Projekt, wenn natürlich mehrere verschiedene Büros involviert sind. Und das ist momentan ganz gut der Fall.
Ja, ich frage auch deswegen, weil man vielleicht erwarten kann, zumindest wenn das so eintritt, wie politisch geplant, dass gerade in Nordamerika, gerade auch in den USA, die Industrie und die Industrieproduktion und auch die Öl- und Gasindustrie ja vorangetrieben werden soll, wachsen soll. Und dann die USA als großer Importmarkt für Projekte, für Industrieprojekte nicht entstehen kann, sondern wachsen kann. Also ist das etwas, wo Sie einen Blick drauf haben, dass das vielleicht mehr werden könnte?
Das ist sicherlich eine interessante Frage, weil wir das auf der einen Seite natürlich, ist das so gewollt, auf der anderen Seite sollen laut der zukünftigen Administration in den USA gerade viele Importe auch mit Extrazöllen und Strafzöllen belegt werden, wo man denn bei einigen Produkten sicherlich mal schauen muss, wie ist das denn überhaupt noch möglich, weil die weltweiten Fabrikkapazitäten eben schon ausgelastet sind. Das heißt, man könnte dann eventuell darüber nachdenken, ob denn neue Werke, neue Fabriken dort entstehen. Das dauert auch ein paar Jahre und da kann im Prinzip sicherlich, ich bin jetzt kein Volkswirt, aber da glaube ich nicht, dass da die Nachfrage so schnell gesättigt sein kann.
Haben Sie denn im Blick oder ist das für Ihre mindestens mittelfristige Planung relevant, wenn so mancher davon ausgeht, dass es in den einzelnen Regionen wieder etwas mehr Fokus gelegt werden soll auf eigene Produktion und die Abhängigkeit von internationalen Märkten etwas verringert werden soll, was ja ein bisschen sehr stark vereinfacht ausgedrückt auch auf die Logistikketten Auswirkungen hat. Weniger Abhängigkeit von internationalen Märkten heißt weniger Schifffahrt, weniger Projektlogistik auch. Ziehen Sie das in Ihre mittelfristigen Planungen mit rein und wenn ja, wie?
Ja, es gab mal diesen Begriff, oder es gibt auch weiterhin diesen Begriff Friendshoring. Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen schauen, wie passt das zusammen. Das bedeutet, dass im Prinzip verbundene Ökonomien gemeinsam verstärkt Handel betreiben. Auch da wieder der Hinweis so ein bisschen Richtung USA, Strafzölle gegen Kanada und Mexiko zu erlassen, die eigentlich ja eher freundschaftliche Ökonomien sind, die auch so ein bisschen die westlichen Werte mit vertreten, ist dann schon, glaube ich, ein bisschen schwierig zu sehen. Aber Transporte müssen stattfinden und ich glaube, wenn wir jetzt mal, wir hatten vorhin ein bisschen über das Beispiel der Transformatoren zum Beispiel gesprochen, man kann ja nicht überall irgendwo ein Travowerk bauen. Das bedeutet, gewisse Produkte werden dann eben produziert werden müssen und werden weiterhin transportiert werden müssen. Und da muss man sich sicherlich auch in unserem Bereich ein bisschen stabilisieren, spezialisieren und eben da den Markt sicherlich ein bisschen Folge leisten. Aber das ist jetzt kein Wechsel, der von einem Jahr zum nächsten passieren wird.
Kommen wir zurück zu den Transformatoren und Co. Welche Anforderungen stellen Sie eigentlich an Ihre Partner im Seetransport, also an die Reedereien? Sie chartern Schiffe oder Schiffsraum, je nachdem, für Ihre Seetransporte. Gibt es da so etwas wie spezielle Anforderungen, dass Sie sagen, okay, wir brauchen mindestens Deckkapazität X oder Krankapazität Y oder eine gewisses maximales Alter der Schiffe? Also haben Sie da Anforderungen, mit denen Sie an die Schiffer treten?
Ja, in den meisten Fällen ist tatsächlich das Alter der Schiffe und die Qualität der Schiffe schon ganz entscheidend. Das ist definitiv der Fakt, wo man sagen muss, das ist das, sag ich mal, Minimale. Was wir allerdings auch haben, ist ganz unterschiedliche Anforderungen. Ich hatte es eingangs gesagt, dass wir zu ganz vielen verschiedenen Häfenplätzen kommen müssen, am besten immer am nächsten zur Projektzeit ran. Das bedeutet, auf der einen Seite kann das dann mal ein ganz kleines Schiff sein mit trotzdem irgendwo relativ starken Hebekapazitäten. Auf der anderen Seite kann das allerdings dann auch mal irgendwo, was sein, dass wir eine gewisse Schleusenbreite haben, um irgendwo rankommen zu können. Oder wir müssen nochmal umladen und mit einem Coaster dann das letzte Stück eben rangehen. Was für uns total wichtig ist, ist sicherlich so ein bisschen die auch Ingenieursleistung, auch bei den Reedereien. Das heißt, die Message Statements müssen passen, müssen stimmen. Wir müssen aber auf der anderen Seite auch einfach weiter beobachten und schauen, dass eben die Qualität auf allen Seiten gewährleistet ist. Und da müssen wir natürlich auch einen großen Teil darstellen, weil die Ware, die wir bewegen, die hat teilweise natürlich Werte, die in den mehrfachen Millionenbereich gehen. Und da ist es, glaube ich, für unseren Kunden und auch für uns das gute Recht, dass wir dann auch vielleicht mal unangenehme Fragen stellen und sagen, auch wenn dieser Storage Plan und Lifting Plan nur preliminary ist und ihr das vielleicht an der Kaikante dann alles nochmal ein bisschen ändert, wäre das vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir zumindest im Pre-Planning mal darstellen könnten, ja, das stimmt, das passt, das funktioniert. Und das ist vielleicht eine Anforderung, die wir da definitiv haben, dass es eben technisch passt.
Wenn es um dieses Engineering geht und dieses Planning, und ist das etwas, wo Sie sagen, okay, da könnte die Schifffahrt vielleicht noch mehr, also die Reedereien selbst, die könnten da vielleicht noch ein bisschen mehr machen, weil vielleicht die ihre eigenen Engineering-Kapazitäten nicht groß genug haben, hätte ich jetzt fast gesagt. Also würden Sie da mehr erwarten?
Nein, ich würde sagen, das ist auch ganz unterschiedlich, wie es eben so ist. Es gibt einige Reedereien, die, die da ein absolutes Premium-Produkt anbieten, und andere Reedereien, da muss man dann vielleicht auch, da müssen wir dann eben auch als Projektspediteur ein bisschen mehr machen. Aber das ist auch unser Job. Also deswegen sind wir ja da, um dann in gewisser Weise wirklich mal zu überprüfen und auch darzustellen, okay, das ist genau das, was wir jetzt erwarten. Das ist genau das, was unser Kunde erwartet, und wir sind da im Prinzip so ein bisschen das Bindeglied.
Sie sprachen selber schon über das Alter der Schiffe, dass das ein wichtiges Kriterium für Sie ist. Und es gibt Leute, die sagen, okay, es werden einige Schiffe in der Projektschifffahrt, in der Schwergutschifffahrt, in der MPP-Schifffahrt rausgehen, aufgrund des Alters und der bestehenden Regularien und der neuen Regularien. Und das Orderbuch ist nicht ausreichend groß, um diese Rückgänge sozusagen zu kompensieren. Heißt, die Flotte könnte zumindest erstmal kurzfristig eher schrumpfen, zumindest nicht wachsen. Das hat ja dann ja auch Auswirkungen auf Ihr Geschäft. Das heißt, der verfügbare Schiffsraum wird auf weniger Schultern verteilt. Wie wollen Sie sich da wappnen, dass Sie da ausreichend Zugang zu Tonnage haben?
Das ist eine gute Frage. Wir haben in dem Zusammenhang natürlich enge Kontakte zu den Reedereien. Wir haben ein exzellentes Chartering-Team global aufgestellt mit verschiedensten Personen, die eben jeweils einen individuellen Fokus haben, die den Kontakt zu den Reedereien natürlich auch halten und da natürlich auch unseren Bedarf mehr oder weniger kommunizieren. Und da ist sicherlich auch die Vorausplanung ganz, ganz wichtig, um mal zu sehen, wenn wir jetzt zu gewissen Projekten, die wir da haben, regelmäßige Chartertonnage benötigen, dann können wir natürlich jetzt nicht morgen kommen und sagen, in den nächsten 4 Monaten brauchen wir 8 Schiffe, sondern das ist dann, glaube ich, für alle Beteiligten ein bisschen besser, wenn man sagt, in 6 Monaten startet dies und das Projekt, da haben wir einen regelmäßigen Bedarf, auf der und der Trade Lane könnte man da vielleicht was gemeinsam entwickeln. Und somit muss man sicherlich alle Beteiligten, alle Stakeholder da von vornherein mit ins Boot nehmen. Und das ist sicherlich auch was unsere Kunden auf der einen Seite lernen mussten und vielleicht auch noch ein bisschen lernen müssen, dass eben der Bedarf und letztendlich die Verfügbarkeit irgendwo in Einklang gebracht werden müssen. Aber das ist sicherlich auch ein bisschen was, warum wir auch wieder als Projektspediteur überhaupt da sind.
Zumal die Kunden im schlimmsten Fall sich mit höheren Kosten rumschlagen müssen, weil, wieder ein bisschen sehr vereinfacht, weniger Tonnage oder weniger verfügbare Tonnage heißt größerer Wettbewerb. Ein Reeder wird dann ja vielleicht sagen, okay, meine Wettbewerbsposition hat sich jetzt irgendwie dann doch ein bisschen verbessert, dann kann ich ja auch die Raten höher setzen. Das heißt, Sie und Ihre Kunden müssten dann, was Sie selber schon sagen, vielleicht auch ein bisschen gemeinsamer und langfristiger planen, weil ansonsten die Raten vielleicht noch weiter steigen, oder?
Genau, aber auch da gehören dann wieder die Reedereien mit dazu. Das bedeutet, dass man da natürlich auch gemeinschaftlich eng zusammenarbeiten muss. Und das war wahrscheinlich in den Zeiten, wo die Charterraten niedriger waren, wo der Markt letztendlich, wo nach jedem Gramm von Ladung gekämpft wurde, Den Markt heute kann man, glaube ich, nicht mehr vergleichen damit.
Wie wäre es denn, wenn Sie einfach, in Anführungszeichen, einfach eigene Schiffe einsetzen? Also wenn Sie, wie ja so manch anderer vielleicht auch schon entweder getan hat oder zumindest überlegt hat, so einen Shipping-Bereich aufbauen und dann einen eigenen Schifffahrtsarm haben und dadurch den Zugang zu Tonnage erleichtern für sich selbst. Ist das eine Option?
Das, glaube ich, ist aktuell keine Option.
So groß ist die Not dann nicht oder zumindest wird sie nicht so groß erwartet.
Nein, wir freuen uns und wir sind ganz froh eigentlich da darüber, dass wir eben einen individuellen Zugriff zur globalen Chartertonnage haben. Und dieses Ass wollen wir eigentlich weiter ausspielen. Und das Operaten von eigenen Schiffen würde ich jetzt nicht kategorisch ausschließen für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte. Ist aber aktuell nichts, was wir tun.
Wenn es soweit ist, sagen Sie Bescheid, dann können wir nochmal drüber sprechen.
Als allererstes.
Wir haben schon über die Schiffe gesprochen und auch die Effizienz gehört natürlich auch dann damit rein. Sind denn solche neuen Regularien, also ich nenne sie jetzt mal umweltpolitischen Regularien, für Sie von Relevanz, wenn es um den europäischen Emissionshandel beziehungsweise die Schifffahrt im europäischen Emissionshandel oder FuelEU Maritime geht? Sind das Dinge, die Sie beschäftigen oder lassen Sie das sozusagen auf den Tischen der Reeder?
Das sind Themen, mit denen müssen wir uns natürlich beschäftigen. Die beeinflussen natürlich auch unser tägliches Tun. Wichtig ist da natürlich immer so ein bisschen zu sehen, was sind unsere als, sage ich jetzt mal, Projektspediteur, die Assets, die wir haben, ist unser Personal, ja, sage ich immer. Dementsprechend, wir haben jetzt keine eigenen Schiffe, wir haben keine eigenen LKW, wir können da natürlich relativ wenig direkt machen. Indirekt haben wir natürlich ein paar Tools. Am Ende ist es allerdings natürlich der Kunde, der einen gewissen Bedarf äußern muss. Und wir sind dann diejenigen, die diesen Bedarf dann eben verfügbar machen müssen oder eben suchen müssen und das eben gemeinschaftlich mit Reedereien und oder mit anderen Asset-Ownern sozusagen. Das versuchen wir in Einklang zu bringen und versuchen natürlich auch in gewisser Weise, dass unsere Nachhaltigkeitsziele da natürlich auch erfüllt werden.
Wenn es nun zum Beispiel bei FuelEU Maritime dazu kommt, dass ein Reeder, der gewisse Emissionsgrenzwerte überschreitet mit seiner Tonnage, eine Rechnung dafür präsentiert bekommt von den Behörden. Er muss dieses und jenes zahlen. Und wenn nun dieser Reeder sagt, ja, aber das zahle ich natürlich nicht alleine, das reiche ich an meinen Partner weiter, unter anderem den Projektlogistiker. Würden Sie dann sagen, okay, das reichen wir selber an den Kunden weiter, der dann gucken kann, ob es vielleicht an den Endkunden oder wen auch immer weiterreicht? Oder wie wäre da so Ihr Ansatz?
Ich glaube schon, dass es die Hausaufgabe der Reederei ist, dem nachzukommen.
Okay. Das ist eine interessante Aussage.
Inwieweit muss man ganz ehrlich sagen, inwieweit die Kosten dann natürlich umgelegt werden? Und es ist ja ganz klar, dass die Kosten dann umgelegt werden on the long run. Aber insgesamt glaube ich schon, ist die maritime Branche gefragt und hier eben die Ship Operator eben auch ganz klar dafür einzustehen, dass eben die Vorgaben und die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden.
Das auf jeden Fall, genau. Die Frage ist ja nur, wie teilen sich dann letzten Endes die Mehrkosten auf, die insgesamt in der Logistik entstehen durch die Klimaschutzregulierung, seien es nun potenzielle Strafzahlungen oder auch Maßnahmen zur Vorbeugung solcher Sachen oder effizienzsteigernde Maßnahmen oder ähnliches. Und dann würde ein Reeder oder wird ein Reeder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, na klar, ich investiere in meine Assets oder in meine Strukturen, damit ich überhaupt vernünftig am Markt agieren kann, aber die Mehrkosten muss ich ja irgendwo wieder reinholen.
Gut, in dem Zusammenhang werden natürlich die Mehrkosten in der Kette irgendwo immer weitergereicht. Sofern sie dann vorab bekannt sind. Nachträgliche Kosten können dann natürlich immer sehr, sehr schwierig geltend gemacht werden. Aber man weiß natürlich schon im Vorwege der Kostenkalkulation. Und auch da gehen wir wieder zurück zu ein paar Fragen vorher, wo wir gesagt haben, wie sieht eigentlich so eine Projektplanung aus? Wenn man von vornherein über gewisse Regularien hier und Anforderungen des Endkunden vielleicht auch spricht und sich da vielleicht auch drüber im Detail austauscht, dann kann man eben auch gleich von vornherein ein vernünftiges Angebot bereitstellen und das kann sicherlich dann auch die Reederei machen. Und dementsprechend kann das Ganze dann eben auch von vornherein mit eingepreist werden. Aber am Ende ist es eigentlich immer so, dass der Endverbraucher natürlich die Kosten trägt. Das ist, glaube ich, in allen Bereichen der Wirtschaft so.
Ja, und wenn dann bei einem Containertransport das T-Shirt ein paar Cent mehr kostet, das ist ja dann in der Regel der Weg, der dann gegangen wird. Und am Ende merkt es dann doch kaum einer, weil die anteiligen Kosten gar nicht so hoch sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Ganz kurz noch, wir haben schon über Märkte gesprochen, über Regionen gesprochen. Gibt es Regionen, die für TGP vielleicht künftig neu oder noch stärker in den Fokus rücken? Also potenzielle Wachstumsregionen auf der Welt, bestimmte Kontinente oder einzelne Routen, wo Sie sagen, okay, da gehen wir rein oder da wollen wir stärker werden?
Wir sind, glaube ich, auch wenn man sich unsere weltweite Bürostruktur anschaut, wo sind wir? Sind wir, glaube ich, schon ganz gut weltweit vertreten. Es kann und wird immer solche Investitionen und Öffnungen in Ländern geben, die dann einfach mal Sinn machen. Aber regionsmäßig sind wir schon ganz gut aufgestellt. Was für uns momentan gerade interessant ist, ist sicherlich so ein bisschen die Transportketten, die Änderung der Transportketten, die Handelsembargos, die da entstehen und eben andere Themen, die letztendlich unsere weltweite Politik und damit auch den weltweiten Handel beeinflussen. Darauf müssen wir so ein bisschen reagieren und darauf reagieren wir natürlich auch.
Im Sinne von die Transportketten zu ändern oder was meinen Sie damit?
Ja, man sieht natürlich, sag ich mal, die Vermeidung des Transits durch den Suezkanal zum okay. Beispiel. Man sieht natürlich durch andere politische Verwürfnisse weltweit, dass da eben dann letztendlich darauf reagiert werden muss. Strafzölle Richtung USA etc. werden sicherlich auch immer die Handelsketten ein bisschen beeinflussen.
Ich schlage einen kleinen Bogen zum Beginn unseres Gesprächs, weil wir uns schon dem Ende unseres Gesprächs nähern. Wenn Sie wachsen wollen, soll das dann eher organisch passieren oder sind auch M&A-Aktivitäten, also Übernahmen oder Kooperation oder Fusion oder ähnliches eine Option für TGP?
Ja, TGP hat durch Akquisitionen in der Vergangenheit sicherlich an Größe gewonnen. Das würde ich jetzt auch kategorisch gar nicht ausschließen wollen. Allerdings hat in den letzten 4-5 Jahren ein ganz guter organischer Wachstum stattgefunden. Und das muss ich sagen, ist aktuell der Weg, den wir gehen wollen und den wir weiter fortführen wollen.
Wir werden verfolgen, wie Sie das fortführen. Wir werden bestimmt auch nochmal wieder ins Gespräch finden, spätestens wenn Sie selbst in die Schifffahrt einsteigen. Das habe ich mir auf jeden Fall notiert. Für den Moment, Herr Menzel, soll es das gewesen sein. Vielen Dank.
Danke auch.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.